Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Marion Brasch.
Tag, herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Wie Knut immer sehr weise sagt, er fehlt heute, entschuldigt. Doch was nicht fehlt, sind natürlich viele interessante Filme, die wir Ihnen ans kinoliebende Herz legen wollen. Und heute sogar an das Herz der Serienjunkies unter Ihnen. Denn wir werden über eine großartige neue Serie sprechen, die die Konkurrenz mit internationalen Serien nicht scheuen muss. 4 Blocks heißt sie, aber es gibt natürlich, wie gesagt, jede Menge Kino. Wie zum Beispiel den berührenden neuen Dokumentarfilm von Anne-Kathrin Händel, 4 Sterne. Wir stellen Ihnen eine wirklich fantastische israelische Tragikomödie vor, kümmern uns um eine legendäre ungarische Filmemacherin, gehen mit ihnen in die Berlin Rebel High School in Kreuzberg und entführen sie schon gleich nach Montauk, den Sehnsuchtsort, der einst Max Frisch und jetzt auch Volker Schlöndorff inspiriert hat. In diesem Sinne, gute Unterhaltung.
Als mein Vater darüber sprach, was wichtig ist, erschien mir ein Bild, das mich seitdem nicht mehr loslässt. Es ist ein Bild von 2 Frauen. Von einer, der ich wehgetan habe, und der anderen, die ich enttäuscht habe. Und die ich nicht hätte enttäuschen dürfen. Mit der ich jetzt zusammen wäre, wäre ich damals klüger gewesen.
So geht die Geschichte, die der Schriftsteller Max Zorn in seinem neuen Roman erzählt, den er in New York präsentieren will. Doch die Geschichte, um die es da geht und die von verpassten Gelegenheiten berichtet, ist gar nicht so fiktiv, wie es scheint. Im Gegenteil, der Roman hat sehr viel mit dem Leben seines Verfassers zu tun und er wird in New York der Frau wieder begegnen, die jene verpasste Gelegenheit war, von der er da berichtet. Rückkehr nach Montauk heißt der neue Film von Volker Schlöndorff, mit dem er sich an die Erzählung Montauk von Max Frisch anlehnt, beziehungsweise eine eigene Interpretation wagt. Wie ihm das gelungen ist, darüber spreche ich jetzt mit Anke Westphal. Hallo Anke.
Hallo Marion.
Bevor wir über den Film reden, Anke, was zeichnet denn Schlöndorff für dich als Regisseur aus?
Eine sehr große Gediegenheit in der Inszenierung, also durchaus auch positiv gemeint in der hohen Qualität der Bildregie. Schlöndorff hat sich eingeführt als Kenner von Literatur und als Meister von Literaturverfilmung. Sein Debüt war gleich Der junge Törleß 1965, eine Robert-Musil-Verfilmung. Und jeder kennt natürlich die Blechtrommel, für die Schlöndorff 1979 einen Oscar bekommen hat.
Es ist seit langem sein erster Film, der im Heute spielt. Also du hast schon gesagt, er hat Literaturverfilmungen gemacht. Es war immer etwas rückwärtsgewandt jetzt, was die zeitlichen Abläufe betrifft. Was ist denn das für eine Geschichte? Beziehungsweise was ist das für ein Mann, der da nach New York kommt und seiner eigenen Geschichte nachgeht?
Ja, das ist hochinteressant und wurde von mir auch ein bisschen zwiespältig aufgenommen. Ich finde ja, also nach dem zweiten Ansehen, dass der Film ein doch gelungenes Porträt des männlichen Künstleregos ist. Mhm. Dieser Schriftsteller stellt so sein neues Buch vor. In New York erwartet ihn seine jetzige Lebensgefährtin Clara. Er hat aber auch vor, dort eine ehemalige Geliebte zu treffen. Und schon, dass er das alles unter einen Hut bringen will, ist eigentlich irre. Also man merkt, dass er davon ausgeht, dass die Frauen verfügbar sind. Mhm. Also wenn er den Wunsch hat, sie zu treffen. Es gibt auch eine Szene, in der Max Zorn wirklich nachts vor dem Haus seiner ehemaligen Geliebten steht und Sturm klingelt und natürlich erwartet, dass sie ihn einlässt. Schlöndorff selbst hat den Film, der nur ganz lose auf der Erzählung von Max Frisch beruht, als Doppelporträt bezeichnet. Also einerseits das Porträt von Max Frisch, andererseits aber auch Schlöndorffs eigenes Porträt, der ähnliche Liebesverwicklungen erlebt hat und auf diese Weise noch einmal aufarbeitet.
Er fühlt sich ja bei Max Frisch offenbar auch sehr verbunden. Er hat der Homo Faber auch schon verfilmt.
Genau, 1991. Er bezeichnet Max Frisch auch immer als seinen alten Freund, nur ist er schon lange gestorben, aber er weiß auch allerhand Anekdoten zu berichten, also wie sich Max Frisch seinen Jaguar kaufte, was durchaus nicht üblich ist, dass Schriftsteller Jaguar fahren. Ja. Die meisten führen ein weniger glamouröses Leben, aber sie waren sich doch sehr verbunden.
Das mit dem weniger glamourösen Leben, das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil das New York, das wir mit ihm besuchen, durch das wir gehen, das hat ja beide Teile. Ne? Es hat so ein bisschen was Abgerocktes, wenn sie dann irgendwie in irgendwelchen Clubs dann abhängen und dann den mondänen Teil, da kommt dann diese verflossene Geliebte, diese verflossene Gelegenheit, gespielt von Nina Hoss, ins Spiel. Das ist die andere Seite von New York. Dann sind das ja auch wirklich zwei Sehnsuchtsorte. Ne? Zum einen New York sowieso und dann auch Montauk. Also genau. Inwiefern ist denn Montauk da auch so ein Sehnsuchtsort?
Montauk, das Wort stammt aus der Indianersprache. Es bedeutet das Ende vom Land und wird beschrieben als ein Ort, von dem aus man eigentlich nur zurückblicken kann, weil vor allem ist Unendlichkeit. Und interessant verbindet sich dieses Wort Montauk dann mit der Wahl, die Schlönhoff getroffen hat in der Inszenierung. Die literarische Vorlage von Max Frisch enthält sehr viele Rückblenden. Damit wollte Schlönhoff nicht arbeiten. Er bleibt also wesentlich im Hier und Jetzt des New Yorks, des Modernen. Und wie du gesagt hast, das moderne, glamouröse New York wird vor allem gebunden an die Figur der Rebecca, der ehemaligen Geliebten. Sie ist eine hoch erfolgreiche Wirtschaftsanwältin. Sie ist wohlhabend geworden. Dann wird natürlich auch ihre Einsamkeit ausgestellt. Eine Karrierefrau kann ja irgendwie nicht auch einfach so erfüllt sein. Und sie ist auch von Tragik umflort. Und das andere New York, was so ein bisschen schäbiger und abgerockter ist, wie du gesagt hast, ist das New York der Arbeitswelt. Mhm. Und das ist sehr interessant. Es geht dort um eine junge Frau, die die Lesereise betreut. Und eben seine jetzige Lebensgefährtin, die einige Monate in New York verbracht hat, bevor er dorthin kam, einfach um sein Buch zu pushen und die Tour mit vorzubereiten. Und die wohnen in unglaublich schäbigen Apartments. Und da wird auch gesagt, das ist die Arbeit sozusagen am Boden, am Grund.
Ja, das fand ich interessant. Also weil du vorhin gesagt hast, dass er auch mal sehr bildgewaltig gearbeitet hat. Und er macht das ja wahrscheinlich in einer eher reduzierten Form, aber eben auch. Ne? Also ja. Er stellt die beiden Welten so gegenüber.
Interessant ist auch, Volker Schlöndorff hat keinerlei Drehgenehmigung gehabt für diesen Film in New York. Das wäre zu teuer, zu aufwendig geworden. Also er hat quasi in Guerilla-Manier gedreht, einfach Kamera raus auf die Straße. Die Darsteller mussten gucken, dass sie nicht überfahren werden von einem Auto. Und bei diesen Innenszenen in diesen schäbigen Wohnungen war es dann auch so, dass man ständig die Klospülung durch die dünne Wand hörte. Und, aber so wurde gearbeitet, ja. Also doch auch improvisiert.
Was überhaupt nicht improvisiert wirkt, das muss man an der Stelle vielleicht auch mal sagen. Vielleicht noch ein Wort zu den Schauspielern, also die da durch diese Stadt und Long Island, Montauk gehen. Das sind der schwedische Schauspieler Stellan Skarsgård, Nina Hoss und Susanne Wolf. Also so im Großen und Ganzen, wie tun sie das? Also hat dich das überzeugt, was sie da tun?
Sie sind durchweg großartig. Ja. Also man mag zu dieser Hauptfigur, zu diesem Mann stehen, wie man will, aber die Schauspieler sind wirklich sehr, sehr überzeugend. Nina Hoss kennt man aus den Filmen von Christian Petzold. Sie ist dort fast immer die Hauptdarstellerin und seine Muse, sie inspiriert auch seine Filme. Und Susanne Wolf kennt man von der Bühne.
Deutsches Theater.
Genau. Und Stellan Skarsgård, wirklich schwierig, ist inzwischen ein schwedischer Hollywood-Star. Also er hat sowohl in Blockbuster wie Thor oder so mitgespielt, als auch in kleinen Arthouse-Filmen und schwarzen Komödien auch.
Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass du den Film beim zweiten Mal schauen, also auch mehr zu würdigen wusstest. Was hattest du für Probleme?
Beim ersten Mal war es schwierig zu trennen, sozusagen, dass ich diesen Mann einfach unsympathisch finde. Aber er ist die Figur, das ist ja nicht der ganze Film. Also ich muss den Film sehen und nicht die Hauptfigur moralisch beurteilen, das ist ja Unsinn. Also das war das und davon konnte ich mich dann trennen beim zweiten Mal.
Sie können sich Ihr eigenes Urteil bilden, wenn Sie sich diesen Film anschauen. Anke Westphal war das über Rückkehr nach Montauk von Volker Schlöndorff. Das Drehbuch sollte man vielleicht noch erwähnen, das hat er gemeinsam mit Colm Teuben, dem Iren, geschrieben. Also ab jetzt im Kino Montauk. Dankeschön, Anke.
Danke, Marion.
Die SFE ist ein basisdemokratisches Projekt. Das heißt, Schüler, Schülerinnen könnten mich auch kündigen. Es ist ein Laden, wo du ganz viel Selbstverantwortung lernen kannst, weil du sie übernehmen musst. Also das ist kein Paradies für Hänger.
Ja, das war eine Lehrerin und sie sprach über ihre ungewöhnliche Schule, die Schule für Erwachsenenbildung in Berlin, die es jetzt ins Kino geschafft hat, als Berlin Rebel High School, der heute entschuldigt fehlende Master of Ceremony, Knut Elstermann, hat mit dem Regisseur gesprochen.
Wir wollen jetzt über einen Film reden, der wahrscheinlich jeden, der diesen Film sieht, sofort an die Zeit erinnert, als er selbst eben noch zur Schule gegangen ist oder auch Schüler vielleicht sehr ermutigt und uns zeigt, es gibt auch andere Wege, um Wissen zu erlangen, um auch menschlich etwas was zu lernen. Das sollte die Schule ja vielleicht auch noch schaffen. Also ein vielleicht ganz radikaler Entwurf, der schon seit langer Zeit gut funktioniert für ein anderes Lernen, für ein anderes Miteinander. Der Film heißt ganz kämpferisch Berlin Rebel High School und bezieht sich eben auf ein Schulprojekt in Berlin. Ein Film mit großer Leidenschaft, mit sehr viel Schwung, auch mit sehr viel visueller Kraft erzählt. Freue mich sehr, dass der Regisseur da ist. Dieses Films, der jetzt im Kino zu sehen ist. Er hatte ja die große Ehre, nominiert zu sein für den Deutschen Filmpreis mit seinem Film. Hat nicht geklappt, aber die Nominierung allein ist ja schon toll. Herzlich willkommen, Alexander Kleider. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo.
Hallo.
Mein Gott, wenn es das zu meiner Zeit schon gegeben hätte. Ich wäre in Mathe besser gewesen. Ich hätte insgesamt ein besseres Abitur, glaube ich, hingelegt. Und ich hätte vor allem angstfrei gelernt. Also vielleicht kannst du mal erklären, Abkürzung ist ja ganz unsexy. SFE, so heißt das ja offiziell, nicht Berlin Rebel High School. Was ist das für eine Schule?
Ja, also die Schule heißt SFE, Schule für Erwachsenenbildung. So ein bisschen dröger Titel, sage ich mal, für eine Schule. Deswegen haben wir uns auch für einen anderen entschieden, einen Film. Ja. Und die Schule gibt's aber auch schon eine ganze Ecke. Mhm. Die gibt's schon seit 1971 in Kreuzberg in der Gneisenauer Straße.
Mhm. Und was machen die nun anders?
Naja, eigentlich alles. Also es fängt damit an, dass die Schüler selbst wählen, was sie lernen wollen. Sie entscheiden selbst, welche Lehrer sie überhaupt einstellen. Sie bezahlen ihre Lehrer selbst, sie putzen ihre Schule selbst, sie bezahlen die Miete selbst. Alles wird basisdemokratisch entschieden. Also es ist eine komplett basisdemokratische Schule. Die einzige in Deutschland und womöglich auch die einzige in Europa.
Wir sind ja die ganze Zeit dabei, so ein Jahr erleben wir so mit den jungen Leuten und da sind auch die Schicksale uns sehr begreiflich. Also das sind wirklich Schüler, Schülerinnen, die haben alles geschmissen, was man schmeißen kann. Einer war, glaube ich, an wie viele Schulen? 20 Schulen oder so. Also das ist dann schon Wahnsinn. Das ist auch sehr schön, weil wir wirklich die Erfahrung der jungen Leute damit nachvollziehen, die anfangs nicht alle so begeistert sind, muss man auch sagen. Also dann manchen ist das viel zu zugesprayt und irgendwie so ein bisschen möhlig. Das hat ja so den Charme eines Underground-Clubs. So sieht's da aus. Also es ist gar nicht so, dass da sofort Liebe auf den ersten Blick da ist?
Naja, teils, teils. Mhm. Ich glaube, einige Schüler sind dann ein bisschen erschrocken, wenn die aus konventionellen Familien kommen, andere eher nicht. Aber ich glaube auch, das ist toll an der Schule. Die sieht nämlich gar nicht wie eine Schule aus. Ja. Und die ganzen schlechten Assoziationen, die wir womöglich oder viele von uns haben, die kommen da gar nicht zum Greifen, weil die Schule einfach gar nicht nach Langeweile und Druck und Leistungsdruck und Zwang aussieht.
Mhm. Nun können wir ja auch mal sagen, warum du diesen Film überhaupt gemacht hast, denn dieses Projekt ist ja auch mit deiner eigenen Lebensgeschichte sehr verbunden.
Ja, ist ein bisschen verrückt, weil ich tatsächlich selbst an dieser Schule mein Abitur gemacht habe im Jahre 2000 und ja, und jetzt habe ich einen Film darüber gemacht und das ist hier schließt sich der Kreis auf eine unglaubliche Art und Weise, für mich selbst auch unglaublich.
Ja, also was war denn dein Problem? Erzähl uns doch mal, warum bist du an diese Schule gegangen?
Naja, mein Problem war ganz einfach, ich fand Schule erstmal schrecklich langweilig. Alles, was ich vorher gerne gemacht habe, habe ich dann in der Schule nicht mehr gerne gemacht. Ich habe immer gerne Musik gemacht. Im Musikunterricht habe ich es plötzlich nicht mehr gemocht. Mhm. Ich mochte Deutsch gerne, in der Schule dann nicht mehr. Also alles, was mir Freude bereitet hat, habe ich eigentlich, die Freude habe ich in der Schule verlernt. Mhm. Und dann gab es aber auch sehr starken Leistungsdruck. Es gab Mobbing. Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen. Also die Schule war immer ein Ort, wo ich mich sehr unwohl gefühlt habe und ich kann mich erinnern an die einsamen Nachmittage dann mit den Hausaufgaben und die Angst vor dem nächsten Tag oder im Schulbus morgens noch schnell die Hausaufgaben hingekritzelt. Es fühlt sich immer so ein bisschen an, wie zum Zahnarzt zu gehen.
Wir erleben übrigens die Lebensgeschichten der anderen auch in den Filmen, die sind deiner durchaus ähnlich. Das sind teilweise ähnliche Erfahrungen, die die gemacht haben, auch mit Mobbing zum Beispiel, mit Leistungsdruck, mit Panik. Wir sollten die Lehrer unbedingt mal rühmen, weil die arbeiten wir fast gar nicht. Du schreibst übrigens immer rein, was die verdienen, das sieht man, kann man sich auch ausrechnen. Aber was sind das für Leute? Sind das ja totale Idealisten? Warum machen die das überhaupt?
Ich denke, sie sind auf jeden Fall Idealisten. Also man kann das ja gar nicht mit dem Lohn anders machen. Aber sie haben wirklich Freude an der Lehre. Sie sind enthusiastische Lehrer und im Gegensatz zu vielen Lehrern im Regelschuldienst arbeiten sie ja weit auch über ihre Pensionsgrenze freiwillig hinaus, weil ihnen die Arbeit wirklich Spaß macht und weil sie keinen Burnout mit 50 haben, wie das ja oft auch an den Regelschulen auch aussieht.
Du zeigst auch ganz genau so die Phasen, die die Schüler so durchmachen. Fängst an mit Begeisterung, dann Ernüchterung oder wie war das nochmal?
Ernüchterung und dann am Ende produktive Panik.
Produktive Panik, dies vor den Prüfungen dann. Das ist auch nochmal wichtig zu erklären, Alexander, wenn ich es richtig verstanden habe. Prüfungen dürfen Sie nicht abnehmen. Die werden nur anders gemacht.
Diese Schule hat keine Genehmigung, die Prüfung selbst abzunehmen. Ja. Das ist ein Nachteil, weil natürlich die Schüler nicht ihre Lehrer haben, die ihnen vertraut sind. Andererseits fühlen sie sich aber auch von ihren Lehrern nicht verraten. Mhm. Also die gehen gemeinsam mit den Lehrern dann an die Schulfremdenprüfung. Und der Lehrer ist dann eher so eine Art Mentor, auch ein Freund, der einem was beibringt und nicht jemand, der einen straft und prüft.
Aber Alexander, gerade in diesen Tagen, die wir ja sehen können in deinem Film, also vor der Prüfung, das geht ja auch wirklich hier um was. Und das ist ja klar, geht um die Zukunft der jungen Leute. Da herrscht aber doch sowas wie Druck und wie Angst. Also da habe ich eigentlich genau die gleichen Gefühle gesehen, die man so kennt aus der Abi-Zeit.
Genau, am Ende kommt eben die Prüfung. Ich finde es nicht schlecht, eine Prüfung zu haben, weil wir immer Prüfungen in unserem Leben haben. Wenn ich einen Film mache, ist es auch eine Prüfung. Wenn ich ein Bild male, ist es eine Prüfung. Wir alle haben ständig Prüfungen. Ich glaube auch, dass es gut ist, für Schülerinnen und Schüler eine Hürde genommen zu haben und daran zu wachsen. Nur ist die Frage, brauchen wir in der Schule permanent Prüfungen, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, oder ist es okay, wenn es ganz am Ende eine gibt?
Wie hast du den Film so erzählt? Also da ist ja auch was los optisch, nicht? Wir fliegen ja manchmal über der Schule, wir können uns das räumlich ganz gut vorstellen, auch wo sie so angelegt ist und wie sie angelegt ist in Kreuzberg. Also du hast doch schon auch einen großen Aufwand betrieben. Warum?
Ja, ich wollte von Anfang an eben einen, sag ich mal, visuellen, bildstarken Film machen, der aber auch sehr rhythmisch ist, ein bisschen auch mit dem Tempo und dem Lebensgefühl einhergeht. Das war mir sehr wichtig. Ich wollte einen emotionalen Film machen und keinen Lehrfilm. Ich wollte eben die Freude vermitteln, aber auch die Freundschaft, auch die Trauer, wenn es mal nicht so klappt, also einen emotionalen Film machen.
Ist dieses Modell, so sympathisch wie es auch ist, und es kommt aus der anti-autoritären Bewegung, ist auch ganz klar, wird ja auch so beschrieben im Film, ist das für dich eben ein echtes, funktionsfähiges Modell, vielleicht darüber nachzudenken, wie Bildung bei uns funktioniert?
Auf jeden Fall ist es für mich ein wichtiges und echtes Modell. Klar ist schon, es hängt vom Alter ab. Ich bin jetzt niemand, der sagt, na gut, ein Siebenjähriger, der braucht keine Regeln, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht eher darum zu überlegen, was wollen wir eigentlich wirklich? Wollen wir Menschen heranzüchten, die eigentlich nur auf Vergleich bedacht sind, sich auf Leistung beziehen, oder wollen wir eine Gesellschaft mit Menschen, die lernen, was sie eigentlich gerne machen, wo ihre Potenziale liegen und die auch ein Miteinander erlernt haben? Das ist ja jetzt auch ein aktuelles Thema. Wir fragen uns immer, was passiert mit unserer Demokratie? Ich frage mich oft, wie soll diese Jugend mit diesem Schulsystem überhaupt die Demokratie ausfüllen?
Das, was bei rauskommt, sieht man ja an dir. Du hast diesen Film gemacht, du warst an dieser Schule. Für Lehrer, Lehrerinnen sowieso absolute Pflichtveranstaltung. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele Schüler da hingehen und mit leuchtenden Augen da sitzen und denken, so geht's ihm auch. Berlin Rebel High School, ein Film von Alexander Kleider, bei dem ich mich herzlich bedanke. Dankeschön.
Danke.
Befreundet sind wir, seit wir Teenager sind. Ines Rastig Superstar nenne ich sie damals in Ost-Berlin. Sie schreibt, malt, fotografiert, singt in Untergrundbands und macht große Bühnenbilder. Alles, was sie in die Finger kriegt, wird irgendwie Kunst.
So beginnt der Dokumentarfilm Fünf Sterne. Das ist eine sehr persönliche Geschichte der Filmemacherin Anne-Katrin Händel. Ein Film, der bei der Berlinale in diesem Jahr viel Sympathie fand und für den sie den Heiner-Karo-Preis der DEFA-Stiftung bekommen hat. Seit Donnerstag läuft Fünf Sterne im Kino und Anne-Katrin Händel ist hier. Tag, Anne, schön, dass du da bist.
Ja, guten Tag.
Vielleicht erstmal zur Vorgeschichte. Du hast ein vierwöchiges Stipendium in einem Nobelhotel in Ahrenshoop bekommen und hast deine Freundin Ines Rastig, von der wir gerade gehört haben, mitgenommen, die schwer krank und ohne Wohnung war. Da sind dir so ein tragischer Umstand und ein Zufall zu Hilfe gekommen. Hat dich das auf die Idee gebracht, diesen Film zu machen, oder kamen die erst später?
Na, die Dinge haben sich in der Zeit überstürzt. Also zuerst ist meine Freundin so schwer erkrankt und war in einer wirklich ziemlich komplizierten Situation. Ich war total geschockt, sie natürlich auch. Und es bestand sozusagen überhaupt keine Möglichkeit, dass sie irgendwo unterkommt, so wie es ihr gerecht wurde. Also es war im Grunde sofort klar, dass sie irgendwie relativ schnell sterben wird. Und wohin dann? Und da habe ich mich für dieses Stipendium ganz schnell beworben. Das war ein Zufall. Und habe dann die Leute überredet dort, dass ich meine Freundin mitnehmen kann und dass wir dort Kunst machen, sage ich mal. Weil es war ein Kunststipendium. Und sie hat dort fotografiert. Und ich habe dann gesagt, ich mache da einen Film. Und was das werden würde, wussten wir vorher nicht.
Mhm. Du sagst dann relativ am Anfang des Films, du weißt nicht, wie das vier Wochen mit euch gehen wird in diesem Luxushotel. Und man spürt auch, wie schwierig das mitunter sein kann. Also ihr seid ja 24 Stunden am Tag gewissermaßen zusammen auf relativ engem Raum, auch wenn das ein Nobelhotel ist. Du sagst am Anfang auch, du hast dich mit der Kamera bewaffnet. Also war das für dich auch so ein Mittel, möglicherweise Distanz zu schaffen oder einen anderen Blick zu kriegen oder dich nicht zu sehr in diese private Situation einzulassen?
Also so privater als privat ging die Situation nicht, aber wir haben ja eine ganz viele, viele Jahre lang währende Freundschaft schon gehabt mit vielen Ups und Downs. Also erstmal wenig Downs und zum Schluss wurden es dann immer mehr. Also wir haben große Konflikte gehabt und letztendlich war es schon einerseits die Angst vor den Konflikten, die wir auch ruhen lassen haben in der Zeit, in der wir wussten, dass sie krank ist, und andererseits aber auch die Hoffnung auf irgendetwas Erlösendes, Versöhnliches sozusagen. Also beides schwang da mit, aber auch wirklich eine große Angst. Von mir, aber sicher auch von ihr.
Aber das ist ja auch das Schöne an dem Film. Also man erfährt sehr viel über diese Frau, wie sie tickt, was sie umtreibt, auch natürlich der Schmerz, den sie in sich trägt, aber auch die Lust, irgendwie was damit zu machen. Aber er erzählt auch viel über eure Freundschaft. Also du hast schon gerade gesagt, also eine Freundschaft mit Ups und Downs. Wie würdest du dieses Verhältnis, das ihr beide auch dort hattet, beschreiben?
Also eigentlich war das Verhältnis, was wir dort hatten, so wie es immer war, also die ganzen 30 Jahre. Das heißt, wir sind keine Freundinnen gewesen, die sich auf ein Käffchen treffen und ein bisschen schnattern und dann auseinandergehen, sondern wir haben, wenn wir zusammen waren, immer eine extrem intensive Zeit verbracht. Eigentlich auch immer irgendwas gemacht, irgendeinen Quatsch am Anfang. Irgendwann sind dann auch mal richtige Arbeiten draus geworden. Meine Filmanfänge habe ich mit Ines gemacht, da hat sie Ausstattung und Kostüme gemacht, hat auch gespielt. Und wir haben uns ganz viele Sachen zusammen ausgedacht, uns im Grunde immer einen Dicken gesponnen. Anfänglich mit unseren damals kleinen Kindern, auch mit denen zusammen. Also wir haben wirklich eine ganz intensive Beziehung gehabt. Und dazu gehört natürlich auch Auseinandersetzung und Streit, aber das war immer ganz toll.
Diese Auseinandersetzung und Streit, also es gibt auch Spannung. Also das ist auch toll, wie nah man euch beiden auch in dieser Beziehung kommt, die ihr dort führt. Ja? Also wie so ein altes Ehepaar mitunter. Ja,
ist ja unvermeidlich.
Das kann man könnte es ja theoretisch vermeiden, aber du hast es tatsächlich auch ausgetragen in dem Film. Also war das auch eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, du machst die Kamera nicht aus, wenn da gerade mal irgendwie so ein bisschen dicke Luft ist?
Na, das war eigentlich eine Entscheidung von uns beiden. Also wir haben ja beide eine Kamera gehabt, sie eine Fotokamera, sie hat sie auch nicht ausgemacht und ich auch nicht. Und ich wusste ja gar nicht, dass es ein Film wird. Wir haben einfach irgendwie angefangen und ich wusste auch nicht, was es für ein Film wird, oder wir wussten es nicht. Und als ich dann die ersten Aufnahmen zu meiner Schnittmeisterin Rune Schweizer gebracht habe sozusagen und sie gefragt habe, ob sie mitmacht, hat sie gesagt, das ist ja ganz schön hart an der Grenze des Machbaren, was die Intimität betrifft. Und sie hat auch gesagt, wenn das ein Film wird, dann wird das ein Film ohne Deckung. Und dann habe ich gesagt, das muss dann auch ein Film ohne Deckung sein.
Dieser Film ohne Deckung, habe ich gerade gesagt, der hat viel Sympathie bekommen. Wir reden auch gleich nochmal ein bisschen weiter. Es gibt auch Musik in dem Film. Steve Binetti, den du wahrscheinlich auch mit aus der Vergangenheit in diesen Film genommen hast, ein Gitarrenheld. Und der ist mit einem Song drin, den hören wir jetzt, Summer Dream.
Summer Dream. Starving.
Steve Binetti, Summer Dream, Musik, wie sie zu hören ist, in dem Film 5 Sterne von Anne-Kathrin Händel. Wir haben schon so ein bisschen über Ines Rastig, die ja im Mittelpunkt steht, gesprochen, über ihre Geschichte, über eure Freundschaft. Du hast zum Schluss gesagt, dass du ja Feedback bekommen hast. Also dieser Film geht an die Substanz. Also die Grenzen zwischen Persönlichem und Privaten, die verwischen und verschwimmen. Welches Feedback hast du bis jetzt bekommen? Also der Film lief ja bei der Berlinale auch. Du hast einen Preis dafür bekommen. Gab es auch die Leute, so wie deine Schnittmeisterin, die gesagt haben, das ist zu voyeuristisch, das ist zu intim?
Also solche Meinungen gibt es sicher. Es gibt jetzt nicht so viele Leute, die mir das direkt antragen, aber es gibt sie auch. Also es gibt schon Leute, die sagen, nicht voyeuristisch, aber es ist ihnen zu intim. Und das soll es aber auch sein. Also wo ist da die Grenze? Es geht ja darum, dass meine Freundin sich zurückgezogen hat, wie auf so eine Insel vor ihrem Laptop. Und das passiert immer hinter verschlossener Tür. Also, und ich oder sie auch, wir wollten schon von dieser Geschichte erzählen. Und das geht gar nicht anders als intim, weil es eben, ja, weil der Mensch an sich normalerweise alleine ist, wenn er vor dem Laptop sitzt und wirklich im Netz versinkt, sage ich mal, was sie ja ist. Und in dem Fall war ich eben dabei und das ist das Besondere. Und die Kamera war dabei und das ist das nochmal Besondere. Und wir haben uns entschieden, das so zu machen.
Das ist interessant. Also das ist ja quasi die andere Ebene auch dieses Films, ne? Dass sie die sozialen Medien, also Facebook, nutzt, also als Projektionsfläche. Sie versinkt, wie du sagst, tatsächlich auch im Netz in diesem Medium und macht sich auch öffentlich, also in einer Weise. Sie stellt ja Fotos rein. Sie hat auch eine Beziehung, um die es da auch geht, die unglücklich ist, so eine platonische Liebesbeziehung. Das alles breitet sie ja auch mit einer großen Selbstverständlichkeit und einem großen Vertrauen auch dir gegenüber aus. Also ihr war auch von Anfang an klar, dass das in die Öffentlichkeit gehen würde. Also du sagst ja am Anfang des Films, ihr Motto war, everything is magic. Alles, was sie angefasst hat, wird Kunst. Also dass sie gewissermaßen mit ihrem Leben auch zu einer Art Kunst wird.
Also so ganz klar war uns das am Anfang beiden nicht, weil wir ja gar nicht wussten, dass es ein Film wird. Aber im Verlaufe der 4 Wochen hat sie ja auch ganz viele Sachen gemacht. Die hat sie gemacht, also sich selber inszeniert für Fotos. Ein Teil davon ist ja auch im Film immer mit, auch mit der Freude und dem Spaß und der Leidenschaft, die sie immer hatte. Also das fand ich so besonders. Überhaupt in dieser Zeit, wo sie wusste, dass sie sterben wird, ich das wusste. Und trotzdem gab es immer ganz befreite Momente, wo wir wirklich auch Blödsinn gemacht haben. Und den hat sie gemacht und den hat sie auch gemacht, um ihn dann zu posten. Und den habe ich gedreht. Also es war schon eine ziemlich bewusste Sache, aber so bewusst oder unbewusst haben wir immer unsere Sachen gemacht. Also immer auch an so einer Grenze dessen, was man so macht. Das fand ich ja auch immer toll an ihr. Und da habe ich ganz viel im Laufe unserer wirklich 33 Jahre langen Freundschaft ganz viel von ihr gelernt.
Und das sind auch schöne Momente also in dem Film. Ne? Also es ist eben nicht alles tragisch und existenziell ist, sondern dass es durchaus lustige Momente auch gibt, wo ihr übereinander lacht, wie zwei also Teenager ja, auch und so, oder miteinander lacht. Die Ironie des Schicksals will es, dass ihr Todestag sich jetzt an diesem Sonnabend zum ersten Mal jährt. Sie ist in der Nacht, glaube ich, vom 13. zum 14. gestorben. Sie hat also dieses Ergebnis eurer Arbeit gar nicht mehr sehen können. Aber du führst im Prinzip ihre Geschichte weiter. Du hast gesagt, sie hat 4 fotografiert. Da wird einiges, also du hast in Ahrenshoop auch eine Ausstellung organisiert mit ihren Bildern. Da wird noch einiges kommen.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Ausstellung, die lief sehr lange in diesem The Grand Ahrenshoop, in dem Hotel, in dem wir waren. Das war eine ganz tolle Sache. Die hatte sie auch schon mitgeplant. Und es wird ein Buch geben, das sie auch mitgeplant hat mit ihren fotografischen Arbeiten. Und das Buch wird heißen Be Water, My Friend. Und das wird demnächst rauskommen.
Aber jetzt freuen wir uns erstmal über diesen wirklich berührenden, besonderen Film. Ein weiterer besonderer Film von Anne-Kathrin Händel. 5 Sterne. Und wir hören den Song, mit dem der Film dann auch, wie ich finde, sehr tröstlich endet, nämlich Peter Licht und Sonnendeck. Dankeschön, Anne, dass du da bist.
Ja, vielen Dank.
Der Film, um den es jetzt geht, kommt wie Asaf Avidan aus Israel und erzählt zunächst mal eine traurige Geschichte. Es geht um ein Paar, Vicky und Eyal, deren 25-jähriger Sohn gerade an Krebs gestorben ist. Und wie es in der jüdischen Tradition üblich ist, wird nach der Beerdigung 7 Tage lang Shiva gesessen. Das heißt, das Haus der Familie wird zu einem offenen Haus der Trauer. Verwandte und Freunde kommen vorbei, um der Familie beizustehen. Doch davon erzählt der Film nicht, sondern er erzählt vom ersten Tag nach der Shiva. Ein Tag wie kein anderer, heißt dann auch der Film, der beim Filmfestival in Cannes mit stehenden Ovationen gefeiert und mit dem Kritikerpreis ausgezeichnet wurde. In der vergangenen Woche war der Regisseur Asaf Polonsky in Berlin. Wir haben uns getroffen und über seinen Film gesprochen und ich wollte zunächst von ihm wissen, warum es ihm wichtig war, den Tag nach der Shiva zu erzählen.
Die Shiva ist eine Tradition, die sehr hilfreich ist. Dabei spielt es keine Rolle, wie religiös man ist. Wenn man jüdisch ist, macht man das einfach. Wenn jemand stirbt, wird er noch am selben oder am nächsten Tag beerdigt. Das geht sehr schnell. Und wenn die Beerdigung zu Ende ist, beginnt die Shiva, die dann eine Woche dauert. Sie ist wie so eine Art Puffer. Freunde und Familie kommen vorbei und kochen für dich und du bist mit anderen Dingen beschäftigt. Aber der eigentliche Prozess der Trauer fängt eben danach an. Und ich finde, dass darin das eigentliche Drama liegt.
So I found that that's where really the drama is.
So we meet Vicky and Eyal. Wir begegnen Vicky und Eyal bei dem Versuch, ins Leben zurückzufinden, was ihnen natürlich schwerfällt. Sie erzählen die Geschichte dieses ersten Tages. Wie würden Sie das Verhältnis der beiden an diesem Tag beschreiben?
Sie gehen beide sehr unterschiedlich damit um. Oberflächlich hat man den Eindruck, dass es Vicky eigentlich ganz gut geht. Sie versucht zum Alltag zurückzukehren. Aber sie macht sich damit natürlich etwas vor, weil sie sich mit den täglichen Routinen ja noch vom eigentlichen, der Trauer um ihren Sohn ablenkt. Eyal macht das ganz anders. Er findet im Hospiz eine Tüte mit dem medizinischen Marihuana seines Sohnes. Daraus versucht er sich einen Joint zu bauen, was ihm misslingt. Aber dann kommt der Nachbarssohn vorbei und hilft ihm, high zu werden. Ich glaube, obwohl das Paar so unterschiedlich mit dem Tod des Sohnes umgeht, verstehen sie den jeweils anderen. Sie quälen sich zwar, sie streiten miteinander, sie kämpfen mit diesem großen Verlust, aber sie lieben sich. Wäre das nicht so, wäre das ein anderer Film geworden.
Wir sehen also, wie es den beiden geht. Das ist traurig, aber das ist auch lustig und absurd und rührend im selben Augenblick. Und es gibt auch Slapstick. Warum war es Ihnen so wichtig, den Film mit diesem besonderen Humor zu erzählen?
I think when you're dealing with a film that was just such a tragic subject, then
bei Filmen mit so einem tragischen Thema mag ich es als Zuschauer, wenn Humor drin steckt. Das ist nicht falsch, im Gegenteil. So ist das Leben. Die besten Witze habe ich während der Shiva gehört. Auch die größte Tragödie führt mitunter zu absurden Momenten. Aber es war uns wichtig, nicht in die Komödie abzudriften. Die Komik muss aus der Tragik entstehen. In einer guten Komödie wissen die Figuren nie, dass sie in einer komischen Situation sind. Und wie man die Absurdität dieses Moments zeigt, macht die Komik aus. Das haben wir mit dem Film versucht. Das nimmt auch Druck aus der Geschichte. Außerdem ist es ja so, wenn man lachen kann, trifft das Drama umso stärker.
I think that breaks the tension also. And I think that when you're able to laugh also, then the drama hits harder.
Wir müssen auch über die Besetzung des Films sprechen. Da scheint jeder Schauspieler, also Shai Avivi, Yevgenia Dodina, Tomer Capon, für seine Rolle oder ihre Rolle in dem Film wie geboren zu sein. So als hätten sie ihnen die Rollen auf den Leib geschrieben.
Well, it's interesting because the three of them are in their real life actually opposite from their characters.
Alle drei sind im wirklichen Leben im Grunde genau das Gegenteil der Figuren, die sie spielen. An Shai, der Eyal spielt, hatte ich zunächst überhaupt nicht gedacht. Er ist sehr berühmt in Israel. Ein bekannter Comedian, hat jede Menge Shows gemacht, aber das ist jetzt seine erste Hauptrolle. Und obwohl er ganz anders ist als diese Rolle, hat seine Figur auch Züge von ihm. Er ist ein sehr sanftmütiger Mann. Bei Tomer ist das ähnlich. Er musste eine Bier- und Pizza-Diät für seine Rolle machen. Im wirklichen Leben sieht er aus wie ein Actionheld. Außerdem arbeiten sie alle ganz verschieden als Schauspieler. Darauf mussten wir uns einstellen. Aber es war nicht schwer. Man musste sie einfach nur so sein lassen, wie sie sind. Wir hatten viel Spaß, mussten gar nicht viel proben.
The humor of this film was compared with Coen Brothers.
Der Humor in diesem Film wurde mit den Coen Brothers verglichen. Und beim Zuschauen kommt einem auch der wunderbare französische Filmemacher Jacques Tati in den Sinn. Wie gehen Sie mit solchen Vergleichen um?
Das ist natürlich das größte Kompliment, obwohl mir das auch ein wenig Angst macht. Tati wurde schon in ein paar Kritiken erwähnt. Und die Coen Brothers und ihre Filme liebe ich sehr. Aber wir haben nicht versucht, einen Coen Brothers Film zu machen. Es gibt nur zwei Coen-Brüder. Man kann keiner werden und sollte das auch nicht versuchen. Ich habe einfach versucht, den Film zu machen, den ich machen wollte. Wenn die Leute aber den Vergleich zu den Coen-Brothers ziehen, ist das für mich ein großes Kompliment. Und die anderen sind hoffentlich nicht enttäuscht.
Soweit also Asaf Polonsky. Die Coen-Brüder werden mit Sicherheit nicht enttäuscht sein, wenn sie diesen Film sehen. Und Sie, die Sie ihn sich vielleicht demnächst anschauen, bestimmt auch nicht. Asaf Polonsky, der Regisseur des Films Ein Tag wie kein anderer, der jetzt im Programmkino Ihres Vertrauens zu sehen ist und der auch großartige Musik hat. Unter anderem von der israelischen Band Karusella mit einem Song, zu dem man auch prima Luftgitarre spielen kann. Wie das in dem Film in einer der vielen wunderbaren Szenen auch gemacht wird, das hat dann auch eine gewisse Absurdität, aber auch, ja, es berührt sehr, sehr. Genau wie der ganze Film. Hier ist Karusella und Star Quality. Und damit kommen wir von Israel nach Ungarn. Sie war die erste Frau, die auf der Berlinale 1975 mit ihrem Film Adoption den Goldenen Bären gewann. Die Ungarin Marta Mészáros. Vor allem in den 70er und 80er Jahren gehörte sie zu den wichtigsten Filmemacherinnen überhaupt. In der DDR liefen Filme wie 9 Monate, 2 Frauen und natürlich auch Adoption regelmäßig in den Kinos. In der Bundesrepublik sah man dagegen ihre Werke nur im Fernsehen. Nun widmet das Arsenalkino der 85-jährigen Regisseurin seit heute bis Ende Mai, bis zum 30. Mai eine Werkschau. Ein schöner Grund, an diese bedeutende Filmemacherin zu erinnern. Jörg Taschmann traf sie vor genau 10 Jahren in ihrer Budapester Wohnung und hat mit ihr gesprochen. Jörg, wie wichtig war dieser Goldene Bär für Marta Mészáros, die es ja in Ungarn nicht gerade leicht hatte?
Ja, also sie wohnte in Buda in so einer richtig schönen Altbauwohnung, vollgestopft mit Büchern. Und dann zeigte sie mir oben auf den Büchern, da stehen eben die Bären, weil sie hat dann später noch einen zweiten, einen silbernen Bären bekommen. Und damals, 75, wie sie diesen ersten goldenen Bären bekommen, da waren ihre Filme in Ungarn alles andere als populär und man mochte sie eigentlich nicht. Ich war in Ungarn nun wirklich nicht angesagt. Man verstand meine Filme über Frauen dort nicht und die Kritik mochte mich auch nicht. Die Preise, die ich auf der Berlinale für Adoption bekam, vor allem der Goldene Bär, halfen mir sehr, weil mein Film Adoption dadurch weltbekannt wurde. Damit stand ich in Ungarn nicht mehr so unter Druck.
A Bomber az örökbe fogadását lényegében ezáltal világhírű lett, és akkor otthon ez a nyomás megszűnt.
Nun hat ja Marta Mészáros auch nicht in Ungarn an der einzigen Filmhochschule des Landes in Budapest studiert, sondern in Moskau an der VGIK. Wie kam es denn dazu?
Ja, ihre Biografie ist sehr schillernd. Sie ist 1931 in Budapest geboren. Ihre Eltern waren überzeugte Kommunisten, sind 1936 in die Sowjetunion ausgewandert, kam zuerst nach Moskau, später nach Kirgisien und dort ist eines Morgens 1938 ihr Vater abgeholt worden und kam nie wieder zurück. Und auch die Mutter starb kurze Zeit später. Und dann ist sie erst mit 15 Jahren wieder zurück nach Ungarn gekommen. Nach dem Krieg wuchs dann bei Pflegeeltern auf, einer überzeugten Kommunistin aus jüdischem Haus. Und da sie in der Sowjetunion aufgewachsen war und auch mit Ungarn erstmal gefremdet hat, ist sie dann zum Studium wieder zurückgekehrt in die UdSSR. Und all diese Erfahrungen haben sie sehr geprägt. Und da hat sie versucht, auch autobiografische Filme draus zu machen, schon im kommunistischen Ungarn, noch unter Janosch Kadar. Und der erste Film davon hieß Tagebuch für meine Kinder. Ich wollte den Film Tagebuch für meine Kinder schon sehr viel früher drehen, noch lange vor Filmen wie Adoption. Aber dafür bekam ich kein Geld. Vieles war in der Zeit unter Janosch Kadar möglich. Aber die Sowjetunion und die Kommunistische Partei waren tabu. Man durfte durchaus einen kritischen Film über einen schlechten Parteisekretär drehen, aber das System durfte man nicht in Frage stellen. Sonst wäre ja thematisiert worden, dass es sich damals im Stalinismus um eine Diktatur handelte, die man mit der Kadar-Zeit ja hätte vergleichen können. Das ging nicht.
És az egy diktatórikus szisztéma. Azt sajnos nem lehetett. Úgyhogy
diese autobiografischen Tagebuchfilme, die ja auch während dieser Retrospektive gezeigt wurden, es gibt insgesamt 3, die sind zwischen 82 und 90 entstanden, sind mehr oder weniger politische Filme und durften beispielsweise in der DDR dann nicht mehr gezeigt werden. Blieb denn Marta Mészáros dann auch nach der Wende noch politisch engagiert?
Ja, das blieb sie auf jeden Fall und sie hatte dann große Probleme, streckenweise ihre Filme zu machen. Als Viktor Orban erstmals an die Regierung kam, das war ja schon 1998 bis 2002, da wollte sie einen Film über Imre Nagy drehen, also den kommunistischen Ministerpräsidenten, der sich später von den Sowjets losgesagt hat. Und dafür bekam sie damals kein Geld und erst nachdem es wieder einen Regierungswechsel zu den Sozialisten gab, konnte sie diesen Film machen, der dann ein Politikum war, weil es gab eine Premiere, wo die Fidesz unter Orban der Premiere fernblieb. Später hat ja Orban dann aber, wie sie mir erzählte, einen Brief geschrieben und gemeint, es war ein Fehler, diesen Film doch nicht zu machen. Dann wollte sie beispielsweise einen Film über eine junge Roma und eine Ungarin machen, die sich anfreunden. Auch dafür gab es kein Geld. Aber im Alter von 84 hat sie dann im vorigen Jahr doch mal 2 Millionen Euro bekommen und hat einen neuen Film abgedreht, der wohl noch dieses Jahr in die Kinos gelangt.
Unglaublich. Das Markenzeichen für ihre Filme waren ja immer Filme auch über Frauen. Was für Geschichten sind das, die sie da erzählt?
Ihre allerersten Werke, die ja auch jetzt im Arsenalkino zu sehen sein werden, wie Das Mädchen oder Schöne Mädchen weinet nicht, handeln von jungen Fabrikarbeiterinnen auf der Suche. Sie leben im sozialistischen Ungarn. Das ist ein Land, in dem ja offiziell Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Aber natürlich ist die Gesellschaft noch ganz traditionell in diesem Frauenbild verhaftet in den 70er Jahren. Und deswegen sind diese Filme von ihr damals auch in Ungarn kaum beachtet worden. Und erst als dann Adoption kam, der Film über zwei ganz unterschiedliche Frauen, eine 43-jährige Fabrikarbeiterin, die gerne noch ein Kind hätte und die sich dann einer 17-Jährigen annimmt, die in einem Waisenheim aufwuchs, da hat sich das geändert. Und vielleicht ihr bekanntester und internationalster Film erschien 1980. Ödökség heißt ja auf Ungarisch Die Erbschaft auf Deutsch. Und da spielte die junge Isabel Huppert damals, eine junge jüdische Frau, die für eine reiche Ungarin 1944 die Rolle der Leihmutter übernimmt, aber im faschistischen Ungarn dann denunziert wird. Der Film wird übrigens leider nicht im Arsenal zu sehen sein, aber nur um zu sagen, dass sie auch wirklich international sehr bedeutend war. noch etwas Biografisches. Sie war kurze Zeit mit Miklós Jancsó verheiratet, einem der bekanntesten ungarischen Regisseure überhaupt. Und einer der wichtigsten Filme, eben dieser Film Der unbeerdigte Tote, das ist dieser Film über Imre Nagy, der wird dann eben jetzt auch in der Werkschau im Arsenal zu sehen sein und rundet ihr Werk eigentlich ganz gut ab.
Also ein wirklich eigenes Universum, die Filme dieser großen ungarischen Regisseurin Marta Mészáros zu sehen in der Retrospektive ab heute bis zum 30. Mai im Kino Arsenal. Dankeschön, Jörg Taschmann. Tschüss.
Tschüss.
Deine Familie macht Menschen kaputt. Mit Drogen, mit Erpressung, mit Mord. Ihr seid angezählt, Ali. Und das hier ist der Anfang.
Er hintergeht dich. Wusstest du das?
Ja, das hört sich jetzt nicht gerade nach guter Laune an. Im Gegenteil, gute Laune gibt es relativ wenig in der Serie Vier Blocks, die seit vergangenem Montag auf dem Bezahlsender TNT zu sehen ist. In 6 Episoden wird die Geschichte von Tony Hamadi, dem Boss eines arabischen Clans in Neukölln, erzählt. Es geht um Drogen, es geht um Geldwäsche, Gewalt, Prostitution. Er will eigentlich aussteigen und ein ganz seriöser Geschäftsmann werden, aber da hat er natürlich die Rechnung ohne die Polizei und vor allem auch ohne die Mitglieder seines eigenen Familienclans gemacht. Geschrieben wurde Vier Blocks von dem Autorenteam Hanno Hackfort, Bob Konrad und Richard Kropf und alle drei sind jetzt da. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Zuerst natürlich die naheliegendste Frage, wie kam es zu dieser Serienidee?
Ich glaube, da muss Richard als erstes antworten.
Genau. Also die Idee ist schon ein bisschen älter, die ist ehrlich gesagt 5, 6 Jahre alt. Ich bin in West-Berlin aufgewachsen und Anfang der 90er Jahre, also im behüteten Steglitz, muss ich dazu sagen, Anfang der 90er Jahre machten dann so Gerüchte die Runde, dass es eine sehr brutale Jugendgang in Berlin-Kreuzberg gibt, die 36 Boys. Und die haben uns damals Angst und Schrecken eingejagt, die haben halt Schuhe abgezogen und solche Dinge gemacht. Und ich habe mich dann eben Jahre später gefragt, was ist eigentlich aus diesen Leuten geworden, aus diesen Jugendgangstern von damals? Und habe so ein bisschen angefangen, diese Biografien zu recherchieren. Ein paar sind sehr interessant. Die bekannteste ist wahrscheinlich die Geschichte von Tim Raue, der jetzt einer der besten Köche Deutschlands ist. Der war auch Mitglied dieser Gang. Und irgendwie dachte ich, man müsste darüber was machen, über diese Gang früher und heute. Und bin dann mit dieser Idee zu Hanno und Bob gekommen. Und die haben gesagt, ja, es ist schon ganz gut, aber nicht so wirklich gut. Lass uns mal einfach aus heutiger Perspektive eine Clan-Geschichte erzählen, die in der Vergangenheit wurzelt, wo man so eine Backstory hat, die haben sich damals kennengelernt. Ne? Das ist dann übrig geblieben von dieser Geschichte. Wir sind dann damit zu einem Produzenten gegangen, der sowas Ähnliches sowieso vorhatte und haben das dann gemeinsam weiterentwickelt.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht Ali, genannt Toni. Also da habe ich mich gleich gefragt, wahrscheinlich viele andere sich auch, ist das jetzt eine Referenz an Toni Soprano oder aber an Toni aus Scarface? Toni Montana? Aha, okay, gut, diese Frage
Gangster
auch einfach. Ja, alle Gangster heißen Toni, alles klar. Da ist natürlich die Frage, wer ist dieser Mann? Also er spielt ja quasi eine Doppelrolle in seinem eigenen Leben, wenn man so will. Also einerseits ist er dieser Gangster-Boss, ja, der Boss des Clans, Familienvorstand mehr oder weniger auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf der anderen Seite ist er der liebevolle Vater einer Tochter, liebevoller Ehemann, auch der sein Leben eben wieder in eine andere Richtung lenken will. Wie würdet ihr den charakterisieren? Also das ist ja jetzt erstmal nur der Eindruck, den man als Zuschauer gewinnt.
Ja, das war ja eigentlich auch der Grundgedanke der Weiterentwicklung war dann eben das, welche Leute stehen da eigentlich hinter diesen Schlagzeilen, die man immer in der Presse liest, über Neukölln und über die Clans. Und die Frage, die uns dann so weitertrieb, war, was sind das für Menschen? Die sind ja nicht 24 Stunden Gangster rund um die Uhr, sondern die haben natürlich Familie. Clan ist eine Familienstruktur. Und wir haben uns dann dieser Figur eben angenähert, indem wir diesen Kosmos so erforscht haben. Und wir haben dann sehr viel gelernt über die, wie sie funktionieren, woher überhaupt dieses Problem kam und wie es entstand. Und all diese Geschichten haben wir da eben reingepackt und versucht, ein möglichst rundes Bild zu zeigen, also hinter den Schlagzeilen und hinter dem Verbrechen.
Dazu habt ihr ja auch lange recherchiert. Also 3 Jahre habe ich gelesen, habt ihr tatsächlich recherchiert. Wie sieht so eine Recherche aus? Also wie habt ihr tatsächlich hinter die Kulissen gucken können?
Das ging so von außen nach innen. Es ging los, dass wir uns zuerst an so offensichtliche Quellen gewandt haben. Also Journalisten zum Beispiel, die schon länger in diesem Bereich recherchiert haben, auch schon Sachen veröffentlicht haben, Lokalpolitiker. Dann haben wir Kontakt zum LKA bekommen, zu jemandem, der sich lange beruflich sozusagen damit mit auseinandergesetzt hat auch. Und so ging das immer, wurde das immer enger. Wir haben dann Kontakt geknüpft zu einem arabischen Frauenverein in Neukölln, also ein Verein, der sich um die Belange arabischer Mädchen und Frauen dort kümmert, um auch Einblick zu bekommen in die weibliche Sphäre, die so in den Pressegeschichten immer ein bisschen zu kurz kommt. Und dann war es dem Kida Ramadan zu verdanken, den wir schon einige Zeit vorher kannten von einer anderen Produktion. Da hatten wir uns kennengelernt und da hat sich ein freundschaftliches Verhältnis auch daraus entwickelt. Und er ist nun mal Libanese und kommt aus dieser Community heraus und kennt natürlich sehr viele Leute. Und er war für uns so ein bisschen der Door-Opener, der uns dann letztendlich da ganz reingeführt hat. Und dann haben wir ja die Leute vor Ort kennengelernt, auch deren Vertrauen gewonnen.
Das ist interessant. Also wollte ich mich gerade fragen, Kida Ramadan ist übrigens der Darsteller des Ali, beziehungsweise Toni. Genau. Ich kann mir vorstellen, dass es da nicht nur Sympathien gab, also dass nicht sofort alle Türen aufgemacht wurden, oder? Das ist sicher.
Das war erstaunlich freundlich, muss man sagen. Also wir haben uns dann ein paar Mal getroffen mit Leuten, die aus dem Umfeld dieser Clans kommen, muss man sagen. Und die haben dann sehr freigebig erzählt aus ihrem Leben. Und das ist ja sowieso so in diesen Clans, ne? Die sind ja Teil selber dieser Popkultur, die verehren das, diese Gangsterstoffe und so. Und die wollen natürlich auch diesen Mythos irgendwie weiterentwickelt sehen. Und das war total informativ und hat uns beim Schreiben nochmal irrsinnig weit gebracht.
Ihr habt schon gesagt, Kida Ramadan kommt quasi aus der Szene. Es gibt ja im Cast so durchaus bekannte Schauspieler wie Frederik Lau, der spielt Vince, also einen alten Jugendfreund von Toni. Dann Oliver Masucci, Marc Hosemann, Roland Zerfeld, also alles große Namen, die man kennt. Und daneben eben auch Leute, die wissen, wovon die Rede ist, weil sie es kennen. Also das ist einerseits eben Kido Ramadan und dann der Rapper Gelin, genau, der den Bruder Abbas spielt, der quasi so ein Gegenspieler wird, seines eigenen Bruders. Mhm. War das sofort klar, wer das eigentlich alles spielen sollte oder so?
Das hat Marvin Krenn, der Regisseur, hat sich um das Casting gekümmert. Wir waren da aber relativ im engen Austausch und Kontakt. Es war natürlich nötig, solche Leute zu casten, um so dieses Realitätsgefühl zu erzeugen. Sowas kann man schwer herstellen. Es gibt auch nicht so viele arabische Schauspieler, muss man dazu sagen. Es sind einige Rapper dabei, Massiv, Gringo, die bringen diesen Street-Swag mit. Die wissen, wie gesprochen wird auf der Straße. Und das können wir schlecht herstellen im Drehbuch, weil wir sind, ja.
Keine Rapper.
Keine Rapper.
Drei weiße Männer aus Deutschland.
Mit einem Wiener Regisseur. Da brauchte es diese Leute, die uns das sagen, wie es geht. Also das heißt, wir haben die Dialoge ganz normal geschrieben und sie haben das sich mundgerecht gemacht. Also das brauchte es, um diese Glaubwürdigkeit herzustellen.
Ja, und
also,
die wird absolut glaubwürdig übertragen, absolut. Du hast gerade die Namen genannt, es gibt auch Musik. Also dieser Film hat ja seinen eigenen Groove und es gibt natürlich auch die Musik, die dazu passt. Und jetzt hören wir den Titeltrack der Serie, 4 Blocks. Base, Massiv und Gringo mit dem Titeltrack aus der Serie 4 Blocks, die seit Anfang dieser Woche auf TNT zu sehen ist, im Studio bei 12 Uhr mittags. Nach wie vor das Autorentrio der Serie, Hanno Hackfort, Bob Konrad und Richard Kropf. Wir haben schon so ein bisschen gesprochen darüber, wie die Serie auch tickt. Also sie ist ja wirklich sehr nah dran an diesem harten Leben, das man ja normalerweise gar nicht so zur Kenntnis nimmt, wenn man zum Beispiel in Prenzlauer Berg oder Zehlendorf oder in Potsdam oder sonst wo lebt. Was ich toll fand, ist trotz der Härte, es gibt auch einen gewissen Witz und eine Ironie. Also wenn die zum Beispiel durch die Straßen gehen und dann sagt Toni, scheiß Multikulti und die haben uns den ganzen Bezirk ruiniert und die Hipster sollen gefälligst Deutsch sprechen und so. Also man muss auch grinsen zwischendurch, das ist sehr entspannt. Ist das auch etwas, was die mit in diese Serie mitgebracht haben? Also diese Art Humor und Ironie?
Auch haben sie mitgebracht, aber es war uns von Anfang an auch durchaus wichtig, weil es war uns klar, dass das allein schon vom Genre her und von der ganzen Story her sehr, sehr dunkel, sehr existenziell schwer ist von der Geschichte her. Und wenn man sowas erzählt, braucht man so Relief-Momente einfach auch. Insofern sind die durchaus schon angelegt gewesen von Anfang an. Als wir die dann getroffen haben und mit denen unterwegs waren, war das einfach auch, abgesehen davon, dass es wahnsinnig informativ war, einfach auch
ultra lustig. Also die haben selber auch, wenn man mit denen unterwegs ist, eine Form von Humor, auch von Selbstironie zum Teil, die einen manchmal platt macht. Als wir das dann erfahren haben, war uns klar, das müssen wir irgendwie rüber retten in die Show und da mit rein.
Ich weiß noch genau, wie wir in der schwarzen Limousine dadurch eine Hasenheide vorbeigefahren sind und Kida anfing zu erzählen, er guckt am liebsten Tom und Jerry abends. Er kann die so gut verstehen. Der Typ ist immer krass vorm Burnout, genau wie ich. Ich kann ihn so gut verstehen.
Tom ist der harteste Gangster überhaupt.
Weißt du? Also es ist so lustig, mit denen unterwegs zu sein.
Ja, jetzt wird ja schon, also seit Montag läuft die Serie, alle überschlagen sich zu Recht mit Komplimenten. Es wird sehr gelobt, es wird von die neue Gomorra-Serie ist die Rede und so weiter. Nun passiert ja im Bezahlfernsehen jetzt etwas, wozu offensichtlich das öffentlich-rechtliche Fernsehen nicht in der Lage war. Da gab es ja auch tolle Serien, also Im Angesicht des Verbrechens, ja, oder Kriminaldauerdienst oder so. Also tolle Serien, die aber immer so ganz tief nach hinten in die Nacht hinein verschoben wurden und dann natürlich keine Quote hatten und dann wurde gesagt, ja, das ist, wir überfordern irgendwie den Zuschauer. Ist der Bezahlsender einfach die Zukunft für die Serie? Also auch für die deutsche Serie?
Er ist jetzt erstmal eine gute Alternative. Ne? Also es war uns relativ schnell klar, dass das schwierig werden würde mit der Geschichte, so wie wir sie erzählen wollen, dass wir damit irgendwie landen bei den Öffentlich-Rechtlichen. Was man hoffen kann nur ist, dass wenn da erfolgreiche Formate laufen, bei sei es nun Netflix, sei es TNT, sei es Amazon, dass die anderen Sender da Mut schöpfen und vielleicht hier und da mal ein bisschen was riskieren, sodass man nicht sagen kann, die ganze Zukunft liegt nur noch da.
Aber in Amerika ist es ja zum Beispiel so, ne? Also dass die Serie mittlerweile also einen besseren Ruf hat als das Kino, oder?
Ja, definitiv. Das ist natürlich so, gerade englischsprachige Serien haben natürlich den großen Vorteil, sie können sehr nischige Themen bedienen, aber wenn sie weltweit ausgestrahlt werden, eben ihren Markt und ihr Publikum finden. Das ist natürlich in der deutschsprachigen Serie noch ein bisschen schwieriger, wobei sich das jetzt auch langsam öffnet. Also das Interesse an originalsprachlichen, das ist jetzt nicht nur Deutsch, sondern sei es Französisch oder Spanisch, wird natürlich durch solche Anbieter wie Netflix oder Amazon geweckt und da ist plötzlich eine Aufmerksamkeit da, das wird ausgestrahlt und es wird angeschaut. Insofern beginnt es jetzt zu reißen, die deutschen Serien auf jeden Fall, aber das ist alles erst so am Anfang begriffen, ja, es beginnt.
Gut, dass diese Serie dazugehört. 4 Blocks seit Montag zu sehen auf TNT. 6 Episoden wird es geben. Wurde schon verhandelt über eine nächste Staffel möglicherweise?
Ja. Die wird es geben, wir sind dabei.
Das stimmt und sehr froh. Hanno Hackfort, Bob Conrad und Richard Kropf haben das Drehbuch zur Serie 4 Blocks geschrieben. Seit dieser Woche, wie gesagt, zu sehen. Schön, dass ihr da wart und wir freuen uns auf Weiteres.
Dankeschön.
Dankeschön.
12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.